HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Verlage, Buchhändler und Autoren haben ein Problem. Immer weniger Menschen lesen ein Buch.
Das liegt halt daran, dass die tollen Inhalte, die tollen Stories, aber auch Fachinformationen nicht mehr nur zwischen zwei Pappdeckeln sind.
Du kaufst ein Buch für wenig Geld und findest drin ein Stückchen Welt, die du dir selbst erbaust.
Dem Inhalt oder vielleicht nochmal anders gesagt, der Geschichte ist es egal, in welchem Format sie erzählt wird. Ob das abends am Lagerfeuer ist mit Gitarrenbegleitung und dann das Ganze digital aufgenommen und irgendwo gestreamt, oder ob das in Buchform, in eine Novelle, in eine Geschichte gegossen wird.
Sag mir, was du liest, und ich sag dir, wer du bist. Von der ersten bis zur letzten Seite will ich dir Auskunft geben über dein ganzes Leben.
Kaum eine Buchmesse vergeht, ohne dass unheilschwanger über die Zukunft des Buches orakelt wird.
Diese digitalen Themen scheinen das immer ein bisschen zu überschatten, aber ohne das Literarische und ohne das Buchbuch, also das gedruckte Buch, gäbe es das Ganze ja gar nicht.
Alle sagen, wir verlieren Leser und so weiter, aber hier geht es seit Jahren bergauf.
Das muss das Ende sein. Im neuen IKEA-Katalog gibt es zwar noch Regale, aber kaum noch Bücher. Die vorzugsweise junge Kundschaft hat sowas offenbar nicht mehr zu Hause. Auf der Frankfurter Buchmesse wird es wohl noch das ein oder andere Buch zu sehen geben, aber auch da wächst der Non-Book-Bereich und gehandelt wird viel mit Dingen, die sich nicht unbedingt zwischen zwei Buchdeckeln materialisieren müssen, vor allem mit Verwertungsrechten. Was vielleicht mal als Roman anfing, kommt erst groß heraus, wenn es zur Satire, zum Film, zum Computerspiel wird. Die gedruckten Bücher verabschieden sich, wenn auch langsam, die klassischen Verlage dampfen ihr Programm und ihre Auftritte auf der Buchmesse ein. Aber was geschieht mit dem, was in den Büchern drin ist? Wo bleiben die Inhalte, die Figuren, die Storys, die Dichtung, der Geist? Ganz früher hatten nur gottbegnadete Dichter wie Homer die Gabe, etwas zu erzählen. In der digitalen Welt erzählen alle durcheinander. Die Medien sind voll mit Narrativen. Werbung, Public Relations und Journalismus praktizieren Storytelling. Und die Weltliteratur ist auf allen Kanälen ständig verfügbar. Vielleicht ist das Buch gar nicht weg. Es hat nur seine Deckel gesprengt und ist jetzt überall. Und wer lesen kann, ist gerade heute immer noch klar im Vorteil. HR2 Kultur der Tag. Das Buch ist tot, es lebe das Buch. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Apropos gesprengte Deckel. Auch wenn vielleicht weniger gelesen wird, Geschichten werden ja trotzdem erzählt. Und das vielleicht sogar an Stellen, wo man es gar nicht bräuchte. Rainer Dachselt erzählt uns eine Geschichte über Geschichten.
Aische B. aus W. starrt übermüdet auf die ersten drei Zeilen ihrer Kurzgeschichte. Sie nimmt einen Schluck Verbenentee, markiert den ganzen Text und drückt heute schon zum dritten Mal auf die Löschtaste. Warum sie das tut? Ganz einfach, weil ich hier nicht einfach etwas vom Geschichtenerzählen erzähle, sondern natürlich eine Geschichte erzähle. Ich betreibe
Storytelling,
damit Sie mir auch zuhören. Das ist nämlich der einzige Weg, überhaupt noch jemanden zu erreichen. Denn
Geschichten vereinfachen es dem Gehirn, Informationen aufzunehmen.
Das gleiche gilt offenbar für einfältige Musik, aber am besten helfen Geschichten. Dabei ist jedoch zu bedenken,
eine Geschichte braucht immer einen Spannungsbogen und einen Helden.
Und deswegen lasse ich Sie jetzt in atemloser Spannung zurück, ob Aische noch die ersten drei Zeilen fertig bekommen wird. Und gehe 2500 Jahre zurück, zu Homer. Der hatte eine seltene göttliche Gabe, Geschichten so zu erzählen, dass die Menschen atemlos zuhörten und mitfieberten. Seither ist viel passiert, aber bis vor kurzem hielt sich der Glaube, dass man sich Geschichten am besten von solchen begnadeten Dichtern erzählen lässt und vielleicht noch von begnadeten Großmüttern. Aber auf jeden Fall von Leuten, die Kunst auf geheimnisvolle Weise beherrschten. Dann kam die moderne Erzählforschung und stellte fest, Geschichten bestehen eigentlich seit Homer und noch länger aus immer den gleichen Elementen. Held hockt daheim, Schicksal schlägt zu, Held muss raus, erlebt Abenteuer, Held kommt wieder heim oder geht drauf. Damit kann man nicht nur Kinder erfreuen und Literaturpreise einheimsen.
Mit so einer Geschichte erzeugen Sie mit Ihrem Produkt bei Mitarbeitern und Kunden positive Emotionen.
Und deswegen müssen heute alle Werbefuzzis, sämtliche PR-Knechte, die Redenschreiberlinge und sicher auch die Telefonsex-Dienstleistenden die Kunst des
Storytelling
beherrschen. Und wir werden in sämtlichen Medien zugeschissen mit Geschichten. Ein Werbefilm für Damenhygieneprodukte setzt eine dreiminütige Coming-of-Age-Empowerment-Story in Szene, die nebenher als Kurzgeschichte des Feminismus gelesen werden kann. Wer braucht da noch Bücher? Die Kunst des Erzählens hat den Buchdeckel gesprengt und die Welt erobert. Auch die Politik. Wo man vorher trennscharf von politischen Mythen, Argumentationsmustern oder einfach von Lügen oder Märchen sprach, ist jetzt alles nur noch Narrativ, Erzählung und damit unwiderstehlich. Wir würden die Rechten gerne bekämpfen, aber sie haben ein Narrativ, jammern die Linken, während sich die Rechten über die unüberwindliche Dominanz linker Narrative beklagen. Die Technik des Erzählens ist entzaubert. Was geblieben ist, ist der Glaube an die geheimnisvolle Macht des Erzählens. Und Aische B. aus W., die ist inzwischen vom Verbenentee zu Bier übergegangen und beschließt deswegen, ihre Kurzgeschichte in die Tonne zu treten und sich morgen bei einer Agentur zu bewerben. Schlüsselqualifikation:
Storytelling.
Das Buch ist tot, es lebe das Buch. Wenn Sie eine große Buchhandlung betreten, dann kann es sein, dass Sie sich erstmal durch einen Wust von Geschenkartikeln, Postkarten und Merchandise-Ware zum Buch vorarbeiten müssen. Der sogenannte Non-Book-Markt wächst und da gibt es einiges zu entdecken. Bildungsobjekte mit besonderem Charme entwickelt der Verlag von Florian Koch, der zum Einstieg vor gut 20 Jahren einen Zollstock mit Geschichtsdaten auf den Markt gebracht hatte. Geschichte am laufenden Meter und entsprechend heißt der Verlag auch Metamorphosen. Schönen guten Abend, Herr Koch.
Guten Abend.
Haben Ihre Produkte noch irgendwas mit Büchern zu tun?
Unbedingt. Wir haben immer besondere Ideen, die wir eben anders verpacken als zwischen die berühmten zwei Buchdeckel. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir da streng inhaltlich arbeiten und eben nicht dieses Merchandising betreiben, was eigentlich nur bestimmte Figuren auf Gegenstände setzt, was ziemlich beliebig ist, sondern wir versuchen eben immer einen Inhalt sehr passend zu verpacken, dass es stimmig wird.
Was ist da für Sie wichtig, wenn Sie über ein Produkt nachdenken, das in Ihrem Verlag erscheinen könnte?
Na, dass man einen spielerischen Umgang mit Bildung hat, dass es charmant und witzig ist und dass es eben so eine richtig schöne Einheit aus Inhalt und Form gibt, wo man dann hinterher denkt, ja, das passt wirklich zusammen, wie 300 Jahre Modegeschichte auf einem Schneidermaßband zu darzustellen, darzulegen oder Gedichtband zu machen, Geschenkband mit literarischer Note. Das hatten wir den Eindruck, ist einfach sehr schön zusammenzubringen, sodass dann eben so ein berühmter Funke tatsächlich sprühen kann.
Wenn wir dieses Geschenkband nehmen, auf das Sie Gedichte von Goethe bis Robert Gernhardt drucken und das dann Gedichtband bei Ihnen heißt, soll das auch zum Lesen anregen, also im besten Falle dazu dienen, ein Buch zu verpacken?
Das ist immer der Hintergedanke, dass sowas dann gelingt, dass Leute, die in Geschäfte gehen, die wo sie das finden, die nicht unbedingt immer Buchhandlungen sind, sind dann vielleicht auch nicht unbedingt immer Leser, dass dann durch so eine Literarisierung eines Geschenkes tatsächlich über den Umweg Robert Gernhardt die neue Frankfurter Schule vielleicht entdeckt wird. Also wenn so ein Band um ein Geschenk herum, die Gedichte kreisen alle um das Thema Freundschaft, da sowas Besonderes formuliert ist, kann das den einen oder anderen doch erwecken.
Aha, die Literarisierung eines Geschenkes, sehr hübsch. Da gibt es aber auch ganz andere Dinge in Ihrem Repertoire, zum Beispiel eine Glühbirne in der Konserven. Dose. Das hat ja nichts mit Buch zu tun.
Nicht unbedingt. Das war ein Multiple, was wir anlässlich eines Birnendenkmals 2010 hier zur Luminale gemacht haben. Das ist eben so ein typisches Non-Book im klassischen Sinne Gesprächsanreger. Aha. Das war praktisch ein Objekt gegen diese Willkür, dass Europa einfach mal die Glühbirne verboten hat vor 8 Jahren. Und da wollte man praktisch mit dieser eingedosten Birne als Kulturreserve, die man immer noch am Tag X dann eben hat und einschrauben kann, einfach Einspruch erheben. Und das ist mit so einem Objekt eigentlich ganz gut gelungen, weil derjenige, der das verschenkt, hat einfach ein Statement verschenkt und man fängt sofort darüber an zu reden und alle unterschiedlichen Meinungen zum Thema Glühbirne werden dann praktisch ausgerollt und das ist eben auch so eine Qualität von einem Non-Book, dass es nützlich ist, erfreut und auch zum Gespräch anregt.
Sie bezeichnen sich ja als Verlag. Das irritiert ein bisschen. Es ist zwar ein Non-Book-Verlag, aber eben ein Verlag. Das ist ja etwas, was man ganz zwingend klassischerweise mit einem Buch verknüpft.
Naja, wir arbeiten streng inhaltlich und versuchen immer eine ideale Idee gut zu verpacken. Ich denke, das ist auch daher begründet, dass wir unseren Hauptvertriebsweg ursprünglich im Buchhandel hatten und so praktisch dann als Non-Book verortet sind. Es ist eben ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und Esprit vielleicht als mancher schwerer Wälzer, aber deswegen geht ja der Inhalt nicht verloren. Und da eben diese Abgrenzung zum Merchandising, ist dann Non-Book Verlag eigentlich eine ganz gute Bezeichnung, die eben auch zeigt, dass es um Inhalte geht und nicht nur um irgendwelche beliebigen Formen und Objekte.
Und lassen Sie sich am liebsten auch von Büchern inspirieren für Ihre Objekte?
Unbedingt. Das können Bücher sein, Sie sagen des klassischen Altertums oder auch moderne Texte. Das können Ausstellungen sein. Wir machen ja auch gerne Kooperationen, gehen auf Museen beispielsweise zu, wo wir merken, da liegt was Tolles im Archiv, da kann man wieder was Zeitgemäßes, Gutes draus machen. Also es gibt eigentlich so verschiedene Zugänge. Da sind wir eigentlich immer sehr innovativ und offen für alles, auch für Kooperationen unterschiedlichster Art.
Was für ein Produkt liegt Ihnen momentan besonders am Herzen?
Wir machen mit Frank Kunert, einem begnadeten Fotografen, ein Memory-Spiel Kleinanzeigen, was jetzt zur Buchmesse erscheint, was so hinreißend geworden ist, weil zu diesen 36 Motiven, die er sich erst ausdenkt, die er dann als kleine Kulisse baut und dann fotografiert, kleine, hintersinnige, wunderbare Texte ausgedacht hat, eben als Kleinanzeigen. Und diese Texte mit den Bildern komponiert sind dann eben die Paare bei Memory. Das haben wir in einen klassischen Aktenordner verpackt, was auch sehr haptisch reizvoll ist. Das ist ein sehr besonderes Produkt, an dem wir jetzt ein Jahr gesessen sind und was jetzt zur Buchmesse das Licht der Welt erblicken wird.
Sie lassen sich also durchaus Zeit für die Entwicklung Ihrer
Dinge. Das ist ganz wichtig, damit das praktisch, damit der richtige Inhalt zur richtigen Form kommt, nutzt es nichts im Sinne einer Agentur, schnell was zusammenzuschustern, sondern das muss wachsen und auch die haptischen Qualitäten des Objektes sind uns sehr wichtig. Die Qualität muss stimmen, es muss dann auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis da sein und wenn dann das alles gegeben ist, dann gehen wir in Produktion und dann freuen sich unsere Händler und auch die Endkunden, dass es wieder was Neues, Schönes, Attraktives von Metamorphosen gibt.
Sie sind in einer Nische des Marktes, aber doch irgendwie mittendrin. Sehen Sie den Buchmarkt bedroht?
Ich sehe den in keiner Weise bedroht, denn auf der ganzen Welt gibt es nicht ein solches Gefüge wie in Deutschland. Das ist über die Jahrhunderte gewachsen, es gibt nicht nur Verlage, sondern auch Verlagsvertreter. Es gibt Barsortimente und Auslieferungen. Diese ganze Buchmaschine ist so gut geölt, dass sie den einen oder anderen, der abtrünnig wird und sich den digitalen Medien mehr zuwendet, im Moment noch verschmerzen kann. Ich denke, das ist so nachhaltig geprägt, dieses deutsche Kulturland von dieser heiligen Ware Buch, wie es Siegfried Unset früher immer gesagt hat. Deswegen wird es das immer geben. Da bin ich ganz sicher.
Sagt Florian Koch vom Verlag Metamorphosen, einem Non-Book-Verlag. Ganz herzlichen Dank. Einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre war Fuck You Goethe. Das lag auch an der Figur der Schülerin Chantal, die zwar aus einem bildungsfernen Umfeld kommt, aber nicht uninteressiert ist und einen ganz eigenen Zugang zu Literatur gefunden hat, der wiederum auf YouTube ganz unabhängig vom Film zur Erheiterung beiträgt. Sie bringt die Klassiker der Weltliteratur auf den Punkt, aus ihrer Perspektive. Eine Herausforderung für Bildungsbürger, Chantal zu verstehen, so wie sie Faust versteht.
Heute Faust. Der Lehrer so, wir lesen Faust. Ich so, kriegt da jemand auf die Fresse? Er so, nein, das ist eine Parabel. Naja, auf jeden Fall dieser Faust, schon mal die erste Verarschung, weil Faust ist bloß dein Name. Er ist schlecht drauf. Und dann sagen die auch schon wieder nicht, warum er schlecht drauf ist. Hat seine Frau mit SMS Schluss gemacht, ist auf irgendwas hängen geblieben. Kann ja alles sein, aber du musst dir alles selbst dazu denken. Auf jeden Fall kommt so der Teufel. Aber er kommt nicht so cool, sondern... So, er labert nur die ganze Zeit. Dann musste ich ein paar Seiten überblättern, weil ich kurz auf Klo musste und halt Zeit aufholen musste. Und dann kauft der Teufel seine Seele oder so. Wobei auch nicht geschrieben steht, wie das aussehen soll. Man kann sich in dem Buch gar nicht richtig die Bilder selber ausmalen. So, dass du es schön vor dir siehst, so wie im Kino. Dann bumst er, glaube ich, so eine Frau. Dann kriegen die ein Kind, voll süß. Und dann bringt er das um. Ich schwöre, Mann, so ein Psycho, ey, so ein Opfer. Ich hasse das wirklich. Er hätte es einfach abtreiben können. Ohne Sinn. Meine Meinung... nur wegen Effekterei haschen. Ja, und das mit dem Teufel ist auch voll unrealistisch. Dass er die Sprache von den Menschen spricht.
Faust rezensiert von Chantal. HR2 Kultur der Tag. Was tun, wenn die Menschen immer weniger lesen? Die Buchbranche öffnet sich immer mehr hin zum Film und zum Game. Und da benutzt man absichtlich den englischen Begriff, um deutlich zu machen, dass es nicht etwa um Brettspiele, sondern um Computerspiele geht. A book is a film is a game. So heißt eines der Networking-Foren auf der Buchmesse. Da kommen Film- und Game-Produzenten zusammen mit Literaturagenten. Das ist keine Randveranstaltung, das ist die Zukunft. Der Markt für Spiele ist längst dabei, den Filmmarkt zu überholen. Um sich in dieser digitalisierten Welt überhaupt noch zu behaupten, muss man sich etwas einfallen lassen. Und das tun viele Buchhandlungen.
In der vollbesetzten Buchhandlung Bollinger in Oberursel hängen rund 50 Zuschauer an den Lippen des Performance-Künstlers Moritz Stüpel. Er vertont den Erfolgsroman des Bestseller-Autors Sergio Bambaren, Der träumende Delfin.
Also hörte der Träumer auf sein Herz und baute kein Haus?
Veranstaltungen wie diese organisiert Inhaberin Martina Bollinger regelmäßig. Lesungen gehören für sie schon immer zum Tagesgeschäft.
Also es ist undenkbar, nichts zu machen. Undenkbar, weil es natürlich ein Umsatzbringer ist. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nicht an dem Abend, sondern die Menschen erinnern sich, dass sie eine schöne Veranstaltung gemacht haben und honorieren das, dass wir das machen. Das hat etwas mit Pflege zu tun und mit Dankbarkeit der Kunden zu tun.
Martina Bollinger sucht den direkten Kontakt zu ihren Kunden. Für ihre zwei Buchhandlungen lässt sie sich hochwertige Events einfallen. Ob kulinarische Lesungen, in denen sie ihre Kunden verköstigt, bis zu Krimi-Autorin Donna Leon, die sie in der Stadthalle auch mal mit mittelalterlichem Orchester auftreten lässt.
Ja, das sind so außergewöhnliche Sachen. Das Größte, was ich gemacht habe, war einmal dieses mit Donna Leon, wo wir halt dieses Orchester da hatten, was ja auch sehr viel Geld gekostet hat. Ich sag mal 25.000 Euro, das ist schon eine Stange Geld. Und damals, als ich die Unterschrift geleistet habe, war mir wirklich sehr bange, ob ich das zusammenkriege. Das ist auch eine unglaubliche Organisationsfrage.
Weil die Leser schwinden und der Umsatz zurückgeht, müssen Buchhändler den direkten Kontakt suchen, sagt auch Alfred Hoffmann vom Bessunger Buchladen in Darmstadt. Zusammen mit seiner Frau organisiert er die Darmstädter Krimitage.
Wenn wir bei diesen Veranstaltungen ja eine schwarze Null schreiben, dann war die Veranstaltung für uns erfolgreich. Das ist tatsächlich so, dass wir Außenwirkung erzielen wollen.
Literaturfans schätzen Events wie die Darmstädter Krimitage. Ja, sie fordern sie sogar. Die Buchbranche ist im Umbruch. Weil die Leser schwinden, werden Buchhändler pfiffiger, so wie Martina Bollinger. Sie weiß, nur Lesungen sind zu wenig und denkt sich deshalb immer etwas Besonderes aus.
Das Haus war mit keinem anderen zu vergleichen. Das machte den Träumer glücklich.
HR2 Kultur der Tag. Das Buch ist tot, es lebe das Buch. Bücher erlebbar machen, das ist eine Aufgabe, der sich das Frankfurter Literaturhaus verschrieben hat und das mit großem Erfolg. Hauke Hückstedt ist Literaturkritiker, Literaturvermittler und der Leiter des Literaturhauses. Ich grüße Sie, Herr Hückstedt.
Ich grüße Sie auch.
Was die kleine Buchhandlung im Rahmen ihrer Möglichkeiten macht, das machen Sie in großem Stil im Literaturhaus in Frankfurt. Sie machen Literatur zum Erlebnis. Wie gehen Sie da vor?
Naja, das Wichtigste, was Sie dafür brauchen, ist immer ein Autor und Publikum. Und das Zweitwichtigste ist, dass Sie so viel Nähe wie möglich schaffen und alle Barrieren, die da sein könnten und Distanzen, die aus dem Weg räumen und eine Atmosphäre schaffen. Das machen wir im Literaturhaus, die so ist, dass man sich willkommen fühlt, dass man sich ernst genommen fühlt und dass man, dass eigentlich alle Seiten dieses Spiels, Lesung, bereit sind zu nehmen und zu geben.
Das heißt, man kommt ganz nah ran an die Autoren. Müssen die denn heute mehr können als nur gut schreiben? Müssen sie auch gut präsentieren?
Ja, das müssen sie. Ein Autor, so könnte man zugespitzt sagen, ein Autor, der nicht spricht, findet nicht statt. Also das ist eminent. Das heißt, in Zukunft, und jetzt ist es schon so, auch in der Gegenwart, können wir das Werk einer Autorin, eines Autors nicht mehr trennen von der Performance der Autorin oder des Autors. Das hört vielleicht der ein oder andere nicht so gerne, aber es ist so, es gibt nur wenige Ausnahmen, die sich leisten könnten, quasi nicht mehr stattzufinden. Patrick Süskind fällt mir da ein. Aber das sind die Boto Strauß, der kaum teilnimmt an dem öffentlichen Betrieb. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Nein, die wichtigste Verbindung, die mächtigste Verbindung vom Buch zum Leser ist die Blickachse zwischen dem Autor und dem Leser. Und die stellt sich eben her bei Veranstaltungen.
Und funktioniert das? Der Autor liest und hinterher werden ihm die Bücher quasi aus den Händen gerissen?
Wir machen die Erfahrung, dass der Buchverkauf beharrlich stetig ansteigt, also pro Abend. Wir machen die Erfahrung, dass selbstverständlich gut gelingende Veranstaltungen, zum Glück gelingen die meisten, solch einen positiven, guten Buchverkauf auslösen. Das heißt, die Leute wollen was mitnehmen von dem Abend. Sie wollen das Buch mitnehmen. Für den Leser ist das eben eine ganz wunderbare Situation. Er hat, um in einem Bild zu sprechen, der Lesungsbesucher hat im Autor schon geblättert, ehe er das Buch aufgeschlagen hat. Das heißt, er hat in diesen 70 bis 90 Minuten so viel mitbekommen über die Autorin, das Buch, das Umfeld, die Entstehung. Das ist fast nicht durch die Lektüre zu ersetzen.
Die Veranstaltungen boomen, da kann man kaum was falsch machen, oder? Zumindest wenn der Autor gut präsentieren kann, wie Sie gesagt haben.
Doch, man kann trotzdem sehr viel falsch machen. Das ist auch nicht so, glaube ich, dass jetzt grundsätzlich jeder Veranstalter jetzt so einen Zulauf hat. Aber ich glaube, alle, die es seit Jahren professionell, reflektiert, selbstkritisch betreiben, werden ähnliche Erfahrungen machen wie das Literaturhaus Frankfurt. Wir haben ja immer noch steigende Besuchszahlen, zuletzt 20% allein in einem Jahr. Das sind ja schon Sprünge, die uns Aufschluss darüber geben, wie sich die Aufmerksamkeitsökonomien verändert haben, wie sich das Publikum umorientiert. Es gibt nach wie vor ein großes Bedürfnis zu lesen, an Literatur teilzuhaben, sich auszutauschen. Es gibt eine Sehnsucht nach analogen Erlebnissen.
Das Buchlesen ist ja eine sehr individuelle Tätigkeit. Wenn man ins Literaturhaus geht, dann sucht man eine gemeinschaftliche Erfahrung. Welche Erwartungen haben die Leser an so einen Abend bei Ihnen?
Naja, man darf sein Publikum nie unterschätzen. Ich glaube, sie haben mit Recht die höchsten Erwartungen. Es hat sich ja auch schon viel getan. Das wissen auch die Autoren, das wissen auch die Moderatoren. Also ich finde, dass da in den letzten 10 Jahren schon relativ viel passiert ist, aber dieses Auditorium müsste noch mehr gewürdigt werden, denn hier wächst ein riesiges, anspruchsvolles Auditorium. Ja, wir beobachten, dass im Buchhandel die Käufer wegbleiben, zumindest sehr viele, dramatisch viele wegbrechen. Aber auf der anderen Seite eben, dass immer mehr zu Veranstaltungen gehen. Und diesen Fakt, das ist ein Fakt, muss man in Zukunft ernster nehmen. Alle Player in der Branche müssen das machen. Denn, wie soll ich sagen, unsere Unterhaltungsansprüche, unser visuelles Vokabular, das hat sich ja alles entwickelt und wir sind nicht mehr auf dem Stand der 70er Jahre. Die Leute sind konditioniert vom Fernsehen, vom gut gemachten Radio und haben einen gewissen Unterhaltungsanspruch. Und da reicht es eben nicht mehr, wie Loriot in dieser berühmten Szene mit knisternder Lederjacke und sprudelndem Wasserglas da zu sitzen und ein Gedicht nach dem anderen zu lesen, sondern es geht schon auch darum, diese Nähe zu seinen Lesern zu erzeugen, zuzulassen und herzustellen.
Wir haben ja auch schon gehört, die Leser oder eben nicht mehr Leser haben schon eine Sehnsucht nach Geschichten auf allen möglichen Kanälen. Auf der Buchmesse gibt es auch schon länger jetzt einen Preis für die beste Literaturverfilmung. Schauen Sie auch schon über das Buch hinaus im Literaturhaus? Also denken Sie an die Präsentation von Literaturverfilmungen oder Games? Haben Sie sowas schon im Programm?
Na, Games konkret kann ich mich nicht entsinnen. Wir sind noch, was heißt noch? Natürlich, ich glaube, alle wissen, dass wir in einer Phase sind des Wandels. Es ist aber auch eine sehr verharrende Branche, die einerseits sehr eloquent ist und andererseits auch sehr beratungsresistent. Das ist keine gute Mischung. Wir zum Beispiel, also wenn Sie fragen nach anderen Formen und so weiter, wir wissen, dass wir die partizipativen Formen wollen, also die Formen, wo das Publikum viel mehr noch beteiligt wird und nicht so passiv in einer Frontalgeschichte sitzt. Aber ich glaube, keiner weiß so richtig, wie das im Moment funktionieren könnte, denn Twitter-Walls etc. haben sich bislang nicht bewährt dafür.
Da ist also noch Fantasie gefragt in der beratungsresistenten Branche. Vielen Dank, Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses in Frankfurt. Chantal, eine der Schülerinnen aus dem Film Fuck You Goethe, macht Literatur auf ihre Weise zum Event. Auf YouTube und mit sehr eigenen Inhaltsangaben.
Das Parfüm. Ich erstmal so Party! Endlich ein Buch, was für mich geschrieben wurde. Ich liebe nämlich Schminke und alles, was mit Trends zu tun hat. Zeynep sagt immer, ich bin Chantal Bradshaw. Okay, fail. Es geht natürlich nicht um Kosmetik. Da ist so ein Typ und seine Mutter kriegt ihn auf einen Fischhaufen. Also für meinen Geschmack etwas basic. Entschuldigung, ich hätte gerne den Fisch da drin. Oh nein, sorry, das ist ja gar kein Fisch, das ist ein Baby. Geht's noch? Sie hätte zumindest Termin im Krankenhaus ausmachen können. Diese Mittelalter ist krank, auch mit seinen ganzen Ständen. Unterstand, Gemüsestand, Blumenstand und wie sie alle heißen. Auf jeden Fall, dieser Typ wird dann ein Perverser und dann will er aus Menschen Parfüm machen? Hä? Wie soll das gehen? Wie willst du mich in so eine Flasche kriegen? Manchmal passe ich ja schon nicht in meine Jeans. Aber nein, er schneidet die schönen Frauen mit einem Messerkleid. Ich hab fast gekotzt beim Lesen. Und dann presst er sie aus und dann kommt die Essen, nein, das Essen, nein. Diese Essenz oder so? Das Buch müsste eigentlich der Aufpresser heißen. Ich erstmal so direkt den Lehrer bei Facebook geschrieben, sind Sie sicher, dass das Buch nicht Index ist? Und er so, oh Chantal, du sollst nicht mitten in der Nacht mit mir schreiben. Hallo? Ich brauche vielleicht physiologische Betreuung nach dem Schock? Auf jeden Fall wird dann dieser Jerome am Ende auch noch aufgegessen von anderen Menschen, aber fragt mich nicht warum. Vielleicht hat er sich mit Pommes-Parfum eingerieben, ich weiß es nicht. Also, lieber Herr Diogenes, LMK, wenn Sie mal wieder ein Buch schreiben sollten, dann bitte, bitte ein bisschen mehr Schminktipps. Und vielleicht nicht nur Parfüm, ein bisschen Bodylotion und Haarprodukte wären auch ganz gut. Aber normal hergestellt, ohne Menschenteile. Bye bye, ihr Süßen, ich muss wieder Bibliothek Buch suchen. Bis dann!
Das Buch auf der Suche nach Schminktipps. HR2 Kultur der Tag. In dieser Woche beginnt die Buchmesse in Frankfurt. Das ist die 70. Ausgabe und das Buch hat es nicht mehr ganz so leicht. Die Verlage sparen. Einige der Großen richten keine teuren Buchmessefeste mehr aus, aber die Messehallen sind noch gut gefüllt. Die Messe bezeichnet sich als größten Umschlagplatz für Bücher und digitale Inhalte. Welche Erwartungen es dort gibt, das fasst uns Franka Welz zusammen.
Sinkende Leserzahlen, sinkende Umsätze. In der Buchbranche ist die Welt schon länger nicht mehr in Ordnung. Der Frankfurter Buchmesse fiebern dennoch alle entgegen.
Das ist für uns nach Weihnachten das totale Highlight. Eine Freudenwoche sozusagen.
Sagt Buchhändlerin Barbara Hammes. Sie leitet die Hugendubel-Filiale am Steinweg in Frankfurt und kommt auf gut und gerne 20 Jahre Buchmessenerfahrung. Einzigartig sei diese Messe.
Sowas habe ich auch nirgendwo vorher erlebt, dass es hier so unglaublich voll ist. Wir haben Führungen mit koreanischen Delegationen und mit japanischen. Also das ist schon ganz, ganz toll.
Und lässt in der Messewoche die Kassen klingeln. Joachim Bischofs, Vertriebsleiter beim Campus Verlag, nutzt die Privatbesuchertage der Messe gerne zur Marktforschung am lesenden Objekt.
Wer packt welches Buch an? Welche Zielgruppe kommt zu uns an den Stand? Vor allem natürlich, welche Bücher werden am meisten angefasst? Gibt es Bücher, die gar nicht beachtet werden? Und eben für uns immer ganz spannend, was ist das meist geklaute Buch bei uns am Stand?
Denn das Buch, das die meisten Besucher mitgehen ließen, werde in der Regel später auch ein Verkaufserfolg.
Insofern ist das auch ein wichtiger Messgrad, wenn auch nicht der schönste.
Wirtschaftlich gesehen ist die Messe für Verlage vor allem ein Kostenfaktor. Aufträge, die reinkommen, gleichen die Ausgaben für Standgebühren, Veranstaltungen oder Marketing schon lange nicht mehr aus. Sichtbarkeit, und darum geht es, Suhrkamp, Random House, Aufbau, DTV und wie sie alle heißen, hat ihren Preis. Die Buchmesse ist auch immer eine Investition in die Zukunft. Lektoren suchen etwa nach den Bestseller-Autoren von morgen. Und darin liege auch die wichtigste wirtschaftliche Bedeutung der Messe, erklärt Martin Spieles, Pressesprecher des S. Fischer Verlages.
Im Vergleich zur Leipziger Messe, die ja vor allem eine Publikumsmesse ist, ist der rechte Handel und das Aufmerksammachen auf neue Rechte, die auf dem Markt sind, vor allem im Länderaustausch, nach wie vor der wichtigste wirtschaftliche Sinn der Buchmesse und nach wie vor ist das der wichtigste Markt für Rechte weltweit.
Eine Messe in der Messe sozusagen. In einer eigenen Halle mit langen Tischreihen, dem sogenannten Literary Agents and Scouts Center, wird abseits des üblichen Messetrubels intensiv über Rechte und Lizenzen verhandelt.
Viele Kollegen haben halbstündlich getaktete Arbeitstage, bei denen vor allem Verlagsleute, die kaufen, und Agenten, die anbieten, aufeinandertreffen.
Auf Außenstehende wirke das fast ein wenig wie ein Schachturnier. Aber was die Verlage einkaufen, muss auch jemand lesen und vor allem kaufen. Ein Problem, räumt Alexander Skipes ein, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Das ist nicht mehr so wie früher, wo man die Buchhandlung aufgemacht hat und dann kamen die Menschen, die unbedingt ein Buch wollten und man hat es ihnen dann gegeben. Diese Zeiten sind vorbei und das müssen wir eben verstehen und uns darauf einstellen.
Wenn also der Leser nicht mehr zum Buch kommt, muss das Buch zum Leser kommen. Und dieses Problem muss die Branche lösen, wenn sie sich auch in den kommenden Jahren auf der Frankfurter Buchmesse selbst feiern will. Vielleicht helfen ja die mehr als 1000 Konferenzen, Workshops und Meetings während der Messe, um dafür Lösungen zu finden.
Ja, seit Jahren schon beklagt die Buchbranche, dass immer weniger Bücher gelesen werden. Aber die Inhalte leben ja weiter. Deshalb haben wir unsere Sendung heute genannt: Das Buch ist tot, es lebe das Buch. Selbst in einem so hochentwickelten Land wie Deutschland gibt es erstaunlich viele Menschen, die nicht oder nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben können. In Deutschland sind aktuell rund 7,5 Millionen Menschen betroffen. Sie sind trotz Schulpflicht funktionale Analphabeten. Eine groß angelegte Kampagne soll das bis zum Jahr 2026 deutlich verbessern. Lesen gilt als unverzichtbare Kulturtechnik. Wer sie nicht beherrscht, der kann nur sehr eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir lesen? Damit beschäftigen sich Hirnforscher. Dr. Michael Skeide forscht am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Schönen guten Abend, Herr Skeide.
Guten Abend.
Einzelne Buchstaben haben noch keine Bedeutung. Wir müssen sie erst zu einem Wort zusammenfügen und dann zu einem Satz, dann zu einer ganzen Geschichte. Das ist ganz schön komplex. Wie lernt unser Gehirn lesen?
Ja, unser Gehirn muss sich für das Lesen lernen natürlich von Grund auf umkrempeln. Das heißt also, all die verschiedenen Systeme, die am Lesen lernen beteiligt sind, müssen sich auf die neue Herausforderung anpassen. Und da sind sehr, sehr viele Prozesse zu nennen. Am wichtigsten ist aber, dass wir eben einfach lernen, unsere Sprache jetzt also nicht mehr nur auditiv wahrzunehmen, sondern eben lernen, die also auch visuell auf sie zuzugreifen. Und deswegen ist eigentlich die wesentliche Aufgabe des Gehirns beim Lesenlernen, also eine Schnittstelle aufzubauen zwischen dem visuellen System, also dem Sehsystem, und eben dem auditiv funktionierenden Sprachsystem.
Und wie funktioniert das? Ist das ein immer gleich ablaufender Prozess bei jedem?
Ja, das ist erstaunlich universell, weil also tatsächlich diese Schnittstelle sich über die verschiedenen Sprachsysteme auf der Welt hinweg relativ gleich zeigt. Ja, es geht also darum, dass sich eine bestimmte Region im Gehirn, in dieser Region werden also Buchstabeninformationen, also diese komplexen Formen, die Buchstaben haben, die werden also abgespeichert. Und dann ist eben ganz wichtig, dass gelernt wird, dass eben zu jedem dieser komplexen visuellen Objekte, also zu jedem dieser Buchstaben, dann eben auch ein entsprechender Sprachlaut gehört. Und dann muss also diese Hirnregion sich mit dem Sprachsystem vernetzen und da sozusagen eine ganz neue Verbindung herstellen.
Irgendwann haben wir das gut drauf. Was passiert dann in unserem Gehirn, wenn wir lesen im Alltag?
Irgendwann ist es natürlich so, dass dieser Prozess hochautomatisiert abläuft. Das heißt, ein konkretes Beispiel ist eben, wenn man sich jetzt mal Kinder vorstellt, die jetzt so in den ersten Monaten lesen, da ist das Lesen ja noch sehr mühselig und sehr langsam. Da wird also Buchstabe für Buchstabe gelesen. Und das liegt einfach daran, dass da unser visuelles System immer noch so den Umweg nehmen muss im Sprachsystem, wo also die einzelnen sprachlichen Laute repräsentiert sind. Und wir jetzt als fortgeschrittene Leser, wir müssen diesen Umweg nicht mehr gehen und jeden einzelnen Laut entziffern, sondern wir sind in der Lage, wenn wir also bestimmte kurze und sehr häufige Wörter sehen, eine Abkürzung zu finden im Grunde vom visuellen System dann direkt in unser mentales Lexikon, also dort, wo sozusagen die Bedeutung der ganzen Wörter abgespeichert ist.
Aha. Wird da beim Lesenlernen eigentlich eine andere Fähigkeit überschrieben?
Ja, das ist ganz interessant. Also es ist so, wenn man jetzt ins Gehirn schaut, ist es tatsächlich so, dass beim Lesenlernen sozusagen ein Kampf tobt um die neuronalen Ressourcen des Gehirns. Und da sind jetzt also ganz verschiedene Bereiche daran beteiligt. Ne? Es gibt zum Beispiel ein System im Gehirn, das ist für die Gesichtserkennung zuständig. Und da ist es tatsächlich so, dass im Zuge des Lesenlernens diese Region einige Ressourcen, die sie vorher nutzen darf, abtreten muss an das Lesen. Also das kann man sich so vorstellen, also bestimmte Nervenzellen, die vorher für die Gesichtserkennung zuständig sind, dann plötzlich umfunktioniert werden. Und das sind dann Nervenzellen, die also ganz spezifisch auf Buchstaben reagieren. Ja, das heißt also, im Gehirn gibt es tatsächlich sozusagen diesen kleinen Verlust. Der ist aber tatsächlich so gering, dass der sich jetzt auf der Verhaltensebene gar nicht bemerkbar macht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so messbar signifikant schlechter dann Gesichter erkennen können.
Also ich kann nicht sagen, ach, ich erkenne Gesichter so schlecht, weil ich so viel lese.
Nein.
Es gibt ja Sprachen, die anders schreiben, mit einer Art Bilderschrift, in der die Zeichen schon eine Bedeutung haben. Und bei uns kommen auch die Piktogramme gerade sehr in Mode, die Emojis. Man kann ja ganze WhatsApp-Nachrichten ohne einen einzigen Buchstaben schreiben. Ist das dann auch ein anderes Lesen fürs Gehirn?
Es ist tatsächlich erstaunlich ähnlich, weil eben das Lesenlernen darauf basiert, dass eben genau diese Systeme, die eben für dieses bildliche Erkennen zuständig sind, die werden im Grunde auch fürs Lesen einfach nur umfunktioniert. Ja, also hier ist es eben auch so, dass zum Beispiel Nervenzellen, die darauf spezialisiert sind, komplexe Objekte zu erkennen, zum Beispiel Gesichter, dass die dann einfach nur umfunktioniert werden und eben die irgendwann diese abstrakten Zeichen, diese Buchstaben lesen können. Ja, das heißt aber eben auch, dass solche Dinge wie Emojis, die sind letztendlich von ihrer Verankerung her im Gehirn, sind die in sehr, sehr ähnlichen Systemen zu finden. Die liegen also in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Buchstaben. Ja, und das eigentliche Dekodieren dieser Zeichen verläuft dann tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Mhm. Nun habe ich ja inzwischen alle möglichen Möglichkeiten zu lesen, unter anderem eben auch digital auf dem Tablet. Macht das einen Unterschied fürs Gehirn, ob ich ein Buch in der Hand halte und daraus lese oder digital auf einem Bildschirm?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es dazu keine direkten Experimente gibt. Ich denke aber, dass so im Wesentlichen diese Grundfunktion des Lesens, die ich vorhin angesprochen hatte, also letztendlich dann diese Schnittstelle aufzubauen ins Sprachsystem, die funktioniert so erstmal natürlich auch, wenn ich digital lese. Im Wesentlichen ist das digitale Lesen, da sind die Unterschiede ja vor allem in den visuellen Details. Ne? Also wenn ich jetzt eine Seite, eine Blatt Papier vor mir habe, habe ich zum Beispiel eine sehr hohe Auflösung, die zum Beispiel erst seit kurzer Zeit von digitalen Geräten überhaupt erreicht wird. Ja, das heißt also, es gibt diese Unterschiede sozusagen im visuellen Dekodieren. Eine andere Frage ist natürlich, wie sozusagen das Leseerlebnis insgesamt ist. Ja. Das ist jetzt wieder natürlich eine komplexere Sache. Da kann ich jetzt seitens der Hirnforschung sicherlich nicht besonders viel dazu sagen. Mhm. Ne? Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Textmasse in der digitalen Kommunikation zum Beispiel abnimmt und so weiter.
Dann bleiben wir nochmal beim Lesen und dem Effekt aufs Gehirn. Gibt es da so eine Art Trainingseffekt? Ist das gut fürs Gehirn, wenn wir lesen?
Also Trainingseffekte gibt es definitiv. Es sind ja unglaublich viele Systeme am Lesen beteiligt und wir sehen letztendlich, dass all diese Systeme eben so eine ganz neue Funktion lernen und dadurch also ein größeres Repertoire entwickeln. Ja, das fängt also schon an bei so ganz vielen, ganz basalen Funktionen, wie zum Beispiel dem Steuern von Augenbewegungen. Ja, das erweitert jetzt sozusagen sein Repertoire dahingehend, dass eben Augenbewegungen nicht nur in so naturalistischen Umgebungen, wie wir sie täglich haben, eben funktionieren, sondern dass die sich auch daran gewöhnen, eben solche künstlichen Anreihungen von Symbolen eben zu erkennen, wie wir das in Texten sehen. Ja, also schon an ganz basalen Stufen. Und das geht aber eben auch hoch bis zu relativ abstrakten Funktionen. Wir fangen zum Beispiel an, wenn wir lesen lernen, fangen wir eben an, über Sprache nachzudenken. Wir führen uns also Unterschiede zwischen Sprachlauten vor Augen und wir entwickeln also sozusagen diese metasprachliche Fähigkeit, ja, über Sprache nachzudenken und sie also bewusst zu unterscheiden.
Mhm. Gibt es auch irgendwelche negativen Einflüsse auf unser Gehirn, die das Lesen haben könnte?
Die sehe ich jetzt unmittelbar nicht, nein. Also wir hatten ja vorhin schon besprochen, dass es eben diesen Konkurrenzkampf gibt um neuronale Ressourcen und wir hatten auch schon besprochen, was das für einen Ausgang hat und ich hatte ja auch schon gesagt, dass damit letztendlich keine messbaren Einbußen verbunden sind. Ne? Wir hatten das in der Gesichtserkennung besprochen. Mhm. Das heißt also insgesamt ist das Lesenlernen definitiv ein sehr, sehr großer Zugewinn. Ja, das kann man, denke ich, auch jetzt abseits der Hirnforschung, also muss man das also ganz stark betonen. Also gerade heute im digitalen Zeitalter. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit und eben ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, uns neue Welten zu erschließen. Und deswegen ist also gerade dieses intensive Training des Gehirns, was man also in der Schule in den ersten Jahren hat, also ganz, ganz wichtig. Und die Vorteile sind hier also ganz offensichtlich und liegen ganz klar auf der Hand.
Lesen aus der Sicht des Hirnforschers. Vielen Dank, Dr. Michael Skeide vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Was liest der Lehrer in Fakio Goethe mit den Schülern vor der Klassenfahrt? Klar, Robinson Crusoe. Chantal sieht da viele Verbindungen zu ihrem Alltag und packt sozusagen den Crusoe-Koffer für YouTube.
Wir fahren ja auf Klassenfahrt, ne? Und dann der Lehrer so, lass mal was lesen, was ein bisschen mit Reise zu tun hat. Robinson Crusoe? Hä? Wozu das E da hinten, würde ich rausstreichen. Auf jeden Fall, was schon mal blöd ist, das Buch ist in der Vergangenheit geschrieben. Liebe hasslische Intellektuelle da draußen, warum sind Bücher immer in der Vergangenheit geschrieben? Wo ich mich auch frage, was soll denn noch spannend sein, wenn eh alles nicht mehr veränderbar ist? Ich würde ein Buch in der Zukunftsform schreiben, wenn man dann die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, und was passiert als nächstes? Auf jeden Fall dann der Typ erstrandet, schon mal so krass von Lost geklaut, aber egal. Dann beobachtet er, wie Menschen andere Menschen aufessen. Ich meine, ganz ehrlich, sowas passiert mega oft in Büchern. Das finde ich auch nicht gut, weil wenn man Dinge sehr oft liest, dann kann es passieren, dass man die nachmachen will, ne? Ja, dann rettet er so einen Kanaken. Und dann nennt er ihn Freitag. Mega witzig, not. Ich hätte ihn Nachtisch genannt oder Käseplatte, weil er aufgegessen werden sollte. Also, für mich riecht das ein bisschen mehr als nach einer Freundschaft. Aber ich will ja nichts unterstellen. Und dann am Ende, so gefühlt nach einem Milliarden Buchstabe, kam Robin dann zurück nach England und nimmt auch Nachtisch mit. Und ich glaube, er war mega der Außenseiter, weil für Ausländer war es echt nicht witzig in der Vergangenheit. Die werden ja heute immer noch verkloppt. Und an dieser Stelle wollte ich gerne ein Zeichen für Integration machen und zeigen, dass man auch ganz normal mit ihnen befreundet sein kann. Und sie sind wie ganz normale Menschen. Zum Beispiel meine beste Freundin kommt nämlich aus Türkei und... Sei nett, das war dein Stichwort.
Ich bin noch Make-up.
Mann, komm jetzt her, du Fotze, YouTube läuft. Komm jetzt her, nimm mich in den Arm, Dummheit. Das ist für das Ende von dem Video. Außerdem siehst du hässlich aus, ob mit oder ohne Make-up.
Aber du...
Ich bin noch Make-up, HR2 Kultur der Tag. Wir haben es gehört, Lesen ist gut für unser Gehirn. Aber das Lesen bekommt immer mehr Konkurrenz von anderen Medien. Was alle wollen, sind gute Geschichten. Die funktionieren dann als Buch, als Film oder als Game. Und wenn eine Serie auf Netflix läuft und eine gute Geschichte bietet, dann spricht sich das schnell rum. Wer diese Serie kennt, der gehört dann dazu. So definieren sich heute soziale Gruppen. Und bei manchem funktioniert sogar der Weg zurück. Vom Film zum Buch, wie bei Claudia Sauter.
Mir ging es so. Ich bin nach der Netflix-Serie House of Cards erst süchtig geworden und danach neugierig auf den Autor der beiden Politthriller, die den Stoff für die Verfilmung lieferten. Der Mann ist Brite, heißt Michael Dobbs, war jahrelang Stabschef der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und sitzt heute als Lord im Oberhaus. Dobbs kennt also die zynischen Machtspiele des politischen Establishments aus erster Hand. Und er kann glänzend darüber schreiben. 1989 im Original erschienen, ist House of Cards seit 1992 auch in deutscher Übersetzung auf dem Markt. Seinen Protagonisten Francis Urquhart, in der Serie heißt er Frank Underwood, verkörpert der Schauspieler Kevin Spacey. Und man hat als Leser von House of Cards sein Gesicht im Kopf, während man atemlos den Intrigen im britischen Unterhaus folgt. Gerade diese Verknüpfung von Bild und Text ist genial. Sie ergänzen einander. Und es schmälert nicht das intellektuelle Vergnügen, das die Netflix-Serie in Washington spielt, die beiden literarischen Vorlagen aber in London. Autor Michael Dobbs hatte Glück, denn es war der amerikanische Starregisseur David Fincher, der House of Cards zu jener Serie formte, die in alle Welt verkauft wurde. Den Regisseuren der Serie Babylon Berlin könnte Ähnliches gelingen. Erst lief sie erfolgreich im Bezahlsender Sky, heimste zahlreiche Preise und großes internationales Lob ein. Seit dem 30. September zeigt die co-produzierende ARD alle 16 Episoden. Die beiden ersten sahen fast 8 Millionen Zuschauer. Die nachfolgenden 3 Folgen verloren etwas, waren in der Einschaltquote mit etwas mehr als 5 Millionen Zuschauern aber immer noch stark. Grundlage der ersten Staffel ist der Kriminalroman »Der nasse Fisch« von Volker Kutscher. Sein Protagonist ist der Kölner Kommissar Gerion Rath, der im Berliner Pornomafia-Milieu des Jahres 1929 ermittelt. In der Hauptstadt des Deutschen Reichs, deren Einwohner auf dem Vulkan tanzen, ohne zu ahnen, wann dieser ausbrechen würde, nämlich 1933. Drehbuchautor Achim von Boris erklärt den Erfolg der Serie auch damit.
Wir sind der Unterhaltung verpflichtet. Bei uns knallt's und fegt's.
Und zwar so sehr, dass manche Zuschauer in Gefahr sind, den Überblick zu verlieren. Im Buch ist das anders. Rückblenden, Nebenhandlungen und Hintergründe handelt Autor Volker Kutscher oft nur in wenigen Sätzen ab. In der Serie sind sie eigene Handlungsstränge und eigene Geschichten. Demnächst beginnen die Dreharbeiten zur dritten Staffel. Und Regisseur Tom Tykwer ist sicher, dass ihm genug einfällt.
Es muss jedes Mal wieder so eindrucksvoll und so neu sein, dass man auch wirklich überrascht weiterguckt.
Auch Volker Kutscher macht vom Serienerfolg beflügelt weiter. Wollte er seinen Kommissar Gerion Rath ursprünglich nur durch 8 Bände begleiten, ist inzwischen von 9 die Rede.
Vom Buch zum Film und vom Film zum Buch. Manchmal funktioniert es auf beiden Kanälen. Die Erfindung des Buchdrucks liegt nun schon einige Jahrhunderte zurück und die Kulturtechnik des Lesens wird auch in den kommenden Jahrhunderten kaum an Bedeutung verlieren. Jedenfalls nach heutigem Wissensstand. Aber da ist etwas in Bewegung und es kommen neue Medien, neue Techniken, neue Verbreitungswege von Wissen ins Spiel. Und das zwingt uns dazu, uns mit den Veränderungen zu befassen, damit wir sie bestmöglich nutzen können. Professor Michael Hagner ist Mediziner, Wissenschaftshistoriker an der ETH in Zürich und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Zur Sache des Buches. Schönen guten Abend, Herr Professor Hagner.
Ja, einen schönen guten Abend.
Bei IKEA dient das Buch nicht mal mehr als Dekoartikel. In den Bücherregalen im neuesten Katalog stehen eher Vasen oder Leuchten. Sind wir mittendrin in einer Zeitenwende weg vom sichtbaren Buch, das ja unsere Belesenheit lange Zeit dokumentiert hat?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also IKEA hat vielleicht ein bisschen unberechtigt diese ikonische Funktion, weil das in den 80er Jahren eben mal mit den Billigregalen so war, dass jeder Student, jede Studentin irgendwo ein Billigregal zu Hause stehen hatte. Hm. Ich auch,
ich
beispielsweise.
Auch. Mehrere.
Eben. Und genau, mehrere. Es wurden dann immer mehr eigentlich. Und das ist ja schon längst nicht mehr so. Und man sollte hier also IKEA in seiner Bedeutung überhaupt nicht überschätzen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es gerade in der wissenschaftlichen Literatur immer mehr Titel, aber immer weniger Qualität gäbe. Sie sprechen da von geistiger Adipositas. Was meinen Sie denn damit?
Ja, das ist vielleicht ein etwas unfreundlicher Ausdruck, aber ich meine damit, dass also der Output oder die Literaturlisten von vielen Forscherinnen und Forschern immer länger werden, also immer dicker werden, und dass aber die Substanz, dass der Gehalt dadurch eben nicht gefördert worden ist und dass es vielleicht besser wäre, etwas weniger zu schreiben und dafür etwas dichter und konzentrierter und etwas mehr Forschung da einfließen zu lassen, dann würden also vielleicht die Publikationen auch etwas, auch wieder etwas mehr an Gewicht bekommen, aber jetzt eben eher geistiges Gewicht und nicht Adipositas. Also das ist so ein ganz schmaler Weg, den ich da gehe. Und das trifft aber natürlich auch nicht längst nicht für alle Forscher zu, dass also da zu viel produziert wird oder dass Überforschung, das ist so ein anderer Begriff, den ich da benutzt habe, dass Überforschung am Werke ist. Und ich beschreibe damit im Grunde genommen nur eine Tendenz, die sich eben in den letzten 25 Jahren in dem Universitätssystem entwickelt hat.
Aber man fragt sich natürlich, warum hat sich das überhaupt entwickelt? Warum gilt die Masse so viel? Warum nicht die Konzentration auf das Wesentliche? Da ist ja wohl im System was verkehrt.
Das ist eine sehr interessante Frage, dass also dieses Prinzip, nennen wir es jetzt mal Big is Beautiful, dass sich das also durchgesetzt hat. Und ich würde jetzt nicht die Schuld gleich oder den schwarzen Peter den Naturwissenschaften zuschieben. Aber natürlich ist es so, dass diese Idee der Smallest Publishable Unit und der Publikation eben in Zeitschriften, die also eine besondere Reputation dadurch erwerben, dass sie bestimmten messbaren, quantifizierbaren Anforderungen entsprechen, dadurch ist diese Masse an Publikationen in Bewegung gekommen. Und die Geisteswissenschaften haben das insofern übernommen, als dann also gesagt wurde, ja, jetzt müssen schon Doktorandinnen und Doktoranden ihren CV aufpoppen, dadurch, dass sie also nicht nur Vorträge halten, was völlig in Ordnung ist, aber dass sie eben auch schon vor ihrer eigentlichen Dissertation Aufsätze haben, Bücher herausgegeben haben und dass man damit also im Grunde genommen schon so ein vorzeigbares Curriculum vitae hat. Ja. Das halte ich irgendwie für vollkommen übertrieben. Und das muss auch wieder zurückgehen.
Ja, gucken wir mal auf das Ende des Buches, das ja schon länger vorausgesagt wird. Bislang hält es sich aber doch recht passabel am Markt. Aber ist das überhaupt notwendig, dass ein Medium durch ein anderes ersetzt wird? Das kann doch auch einfach alles geben, oder?
Notwendig ist das überhaupt nicht. Aber es ist eben in der Technikgeschichte und auch in der Mediengeschichte relativ verbreitet, dass so Untergangsängste bestehen, wenn ein neues Medium kommt. Als also die Massenzeitschriften und Zeitungen, Tageszeitungen im 19. Jahrhundert aufkamen, hatten diejenigen, die an das Buch glaubten, Angst. Als in den 1920er Jahren der Film und das Radio aufkamen, dachte man wiederum, oh, jetzt hat die letzte Stunde des Buches geschlagen. Als dann das Fernsehen aufkam in den 50er, 60er Jahren, dachte man, also jetzt ist es aber wirklich bald mit dem Buch vorbei. Das ist alles nicht eingetreten und das wird auch jetzt nicht eintreten. Das ist jetzt einfach mal so eine große Verunsicherung, die auch damit einhergeht, dass natürlich Leserinnen und Leserzahlen zurückgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist überhaupt kein irreversibler Prozess und das Buch wird dadurch überhaupt nicht untergehen.
Wir haben ja auch einfach mehr Zugangswege zu Wissen durch die Digitalisierung. Ist das auch eine Demokratisierung des Wissens?
Ja, dieser Begriff ist natürlich erstens sehr fluffig und zweitens auch schon sehr missbraucht worden. Und ich würde sagen, wenn bestimmte Informationen schnell zur Verfügung stehen, dann ist das erstmal eine sehr gute Sache. Wir müssen allerdings lernen, dass wir richtig damit umgehen. Wir müssen begreifen, dass Information noch kein Wissen ist, dass Wissen noch keine Erkenntnis ist und dass wir uns nicht zur Genüge oder nicht hinreichend oder nicht überhaupt nicht vollsaugen dürfen mit irgendwelchen Fakten und Kenntnissen und Daten und so weiter. Mit anderen Worten, es kommt nicht so sehr nur auf die gute Festplatte und auf den vollen Server an. Es kommt einfach aufs Gehirn an. Es kommt auf uns an, was wir damit machen. Und da ist einfach ein vernünftiger und auch ein sinnlicher und auch ein pragmatischer Umgang mit diesen verschiedenen medialen Formaten etwas, was wir üben müssen.
Und da kommen wir auch aufs Lesen zurück.
Und das Problem haben wir im Moment.
Ja, wir haben ja auch gehört vom Hirnforscher, dass das Lesen unser Gehirn trainiert, eben auch für die Dinge, die Sie ansprechen.
Also leider habe ich das jetzt vorhin nicht hören können, aber da bin ich natürlich vollkommen d'accord. Das Lesen ist eine kulturell erworbene Technik, die Einfluss auf unsere Gehirnstruktur hat. Also die Kultur beeinflusst die Biologie. Und Lesen lernen wir gewöhnlich in einem relativ frühen Alter, sprich im Kindesalter. Und das, was man bis 25, 30, 35 nicht gelernt hat, wird man nie wieder in der Form lernen können, wie wenn man es als Kind gelernt hätte. Und das Gehirn verschaltet sich das dann anders. Das heißt, Lesen ist eine Technik, die einen anderen Zugang zur Welt ermöglicht. Und es geht nicht darum, jetzt irgendjemanden zu stigmatisieren, der oder die nicht lesen kann. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber selbstverständlich geht es darum, dass wir uns dieser Kulturtechnik nicht ohne Not entledigen sollten. Das ist der Punkt.
Vielen Dank, Professor Michael Hagner. HR2 Kultur der Tag. Das Buch ist tot, Es lebe das Buch. Das werden wir vermutlich noch sehr lange sagen können. Mein Name ist Doris Renk. Sie können die Sendung als Podcast hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek oder auf hr2.de. Und die Wiederholung läuft später am Abend auf hr-info ab 22:05 Uhr.